Hallo Shankari.
Hallo, lieber Situ.
Erstmal danke, dass ich dich hier interviewen kann. Du bist Yogalehrerin hier im Haus Ayurvedicus im Allgäu. Ist ein Yoga-Vidya-Haus.
So stimmt es nicht
Stimmt
ganz.
nicht ganz. Nee, wie ist es denn?
Also, ich bin hier mit Yoga Vidya Center im Landhaus Ayurvedicus.
Ah ja.
Ich bin praktisch Mieterin beim Ralf.
Ah ja, verstehe. Dein Name, wo hast du den, was bedeutet er und wo hast du ihn her?
Also, das ist mein spiritueller Name, den habe ich nach meiner Yogalehrerausbildung dann vom Sukadev Brez, das ist ja der Leiter von dem Yoga Vidya Verein, bekommen, und der bedeutet, die durch die Liebe und Freude fließt.
Ja, schön. Und lehrst du eine bestimmte Richtung von Yoga oder wie, kannst du beschreiben, was du machst?
Ja, also hauptsächlich, sag ich mal, ist das der Hatha-Yoga. Und nach Swami Shivananda bedeutet dann auch integraler Yoga, der so alle Yoga-Wege versucht in das Leben zu bringen. Und ich mache aber auch andere Yoga-Richtungen zusätzlich noch, wie Faszien-Yoga, Ayo-Yoga. Und ja, eigentlich mag ich so die kreative Seite auch, dass eben immer wieder neue Inspiration dazu kommt. Aber der Grundbaustein ist der Hatha-Yoga.
Und wie bist du dazu gekommen?
Also, ich sag mal, das, was die Körperebene betrifft, die habe ich dann bei Yoga Vidya gelernt, weil da habe ich lange gelebt mit meinem Sohn. Und Yoga an sich, weil Yoga ist ja sehr umfassend, eben auch besonders so die spirituelle Seite, die habe ich aus Indien mitgebracht.
Wo warst du da in Indien?
Ich habe da die meiste Zeit im Süden von Indien bei Hampi, also Karnataka, ist das gelebt, und ja, auch schon mal eine Zeit lang im Norden und mal ein bisschen im Osten.
Und also hast du da auch eine Yogaschule besucht oder hast du einfach nur gelebt dort?
Ich habe da im Tempel gelebt, so, ich war da auch verheiratet. Mein damaliger Mann, der war Brahmane am Tempel, und da haben wir da zusammen praktisch eine Tempelruine restauriert und dann da gelebt.
Yoga, ist das, was beinhaltet das für dich? Also, das sind ja einerseits die körperlichen Übungen, die Vasanas, nee, nicht Vasanas,
Asanas.
die Asanas, aber andererseits hat es ja noch einen größeren spirituellen Hintergrund.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, könntest du das erklären, was es für dich beinhaltet?
Für mich ist Yoga eigentlich Leben, also eine Lebenseinstellung, eine Lebensphilosophie. Und so, was Yoga ausmacht, das fließt in jeden Aspekt vom Leben ein. Ja, ob es jetzt bei ganz alltäglichen Handlungen ist, dass man sie eben ohne selbstsüchtigen Hintergrund macht, dass man versucht dabei auch so was Gutes in die Welt zu geben, und vor allen Dingen auch so der Friedensgedanke und damit der Karma-Yoga-Weg, sagt man dann bei uns, also selbstloses Handeln. Und bei der Körperpraxis sind es dann eben der Hatha-Yoga, also die Asanas. Und ja, wenn man sich in Meditation versenkt, dann geht es mehr auf den Raja-Yoga-Weg. Und zum anderen, ja, einfach wenn ich so überlege, ja, nicht überlege, das ist nicht richtig, vom Herzen her Rituale durchführe oder Mantra singe, auch das gehört zum Yoga. Also, ich glaube, jeder, alles, was wir im Leben tun, kann unter dem Yoga, Yoga-Blickwinkel auch gesehen und getan werden.
Ist das eine Art von Hingabe, so zu leben?
Also Hingabe fließt in allem mit. Hingabe kann dabei alles durchströmen, würde ich sagen. Also der Grundgedanke kann die Hingabe sein.
Aber das ist mehr als ein Gedanke, das ist einfach dann, das passiert dann einfach so, oder?
Also eine Einstellung, wie man die Dinge dann tut und wie man die Dinge betrachtet. Ja, so würde ich meine Hingabe bezeichnen.
Und hat das eine Wirkung eben auf dich selber und auf andere, oder?
Vielleicht, wie andere mich wahrnehmen und wie ich die Dinge empfinde und ja, auch mit welcher Sichtweise ich sie betrachte.
Du hast eben Frieden erwähnt, da ist wahrscheinlich innerer Frieden gemeint oder auch äußerer.
Ich glaube, das hängt zusammen. Wenn man als Mensch so einen inneren Frieden empfindet, dann neigt man weniger dazu, in Krieg zu gehen oder auch aggressive Handlungen durchzuführen oder eben auch unbewusst andere zu schädigen. Und dadurch beim Yoga wird man einfach bewusster, spürt sich und auch die Umwelt, die Umgebung mehr und dadurch ja, geht man, glaube ich, auch bewusster mit anderen um und auch mit der Erde, wo wir drauf leben.
Wie äußert sich das praktisch?
Wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe, zum Beispiel wenn jemand auf mich zukommt, der vielleicht mich heute nicht grüßt oder einfach ein grimmiges Gesicht macht, dann kann ich entweder denken, oh, der ist sehr unfreundlich und auch selber unfreundlich reagieren. Oder ich kann mir erstmal überlegen, vielleicht hat der heute einen schlechten Tag und irgendwas passiert bei dem im Leben und dadurch wirkt er jetzt so auf mich und vielleicht tut dem jetzt gerade gut, wenn ich dem mal Licht und Liebe schenke.
Du hast eben die Erde erwähnt. Ist die für dich ein Wesen?
Also kann man schon so bezeichnen. Also ich sehe, wir sind ja ein Körper und der Körper hat viele Zellen und so denke ich, ist auch die Erde so ein Erdenkörper, auf dem wir auch alle in gewisser Weise Zellen sind, die so ihre Aufgabe haben und die ihren Dienst tun sollten für die gemeinsame Erde. Also übergeordnetes Wesen, würde ich sagen.
Wo die Menschen noch sehr viel Potenzial hätten, irgendwie, dass, ja, dass das Leben auf der Welt für alle schöner wird. Würde ich das so sagen?
Also wenn man eben diese Gemeinsamkeit, dieses Einssein im Erdenkörper dort so für sich als Selbstverständlichkeit sehen würde, dann würde man, glaube ich, auch mit vielen Dingen anders handeln. Würde eben nicht nur an das, was mir jetzt gerade im Moment zugutekommt, denken, sondern würde dann vielleicht wie, wenn ich meinen Körper sehe, wenn ich jetzt nur daran denke, jetzt im Moment Genuss zu haben, aber nicht, wie geht's dem Körper dann, wenn ich vielleicht 10 Kilo Zucker gegessen habe in 10 Jahren oder auch schon nach einer Woche, sondern das ist jetzt nicht nur der Geschmackssinn, den ich da bedenken muss, sondern ich muss ja auch bedenken, was geschieht dann im ganzen Körper und ebenso eben auf der Erde. Ich muss jetzt vielleicht nicht nur denken, jede Woche, ich will von dem Ort zu dem Ort und immer Flugzeug, Abgase ausstoßen und am Ende aber dann vielleicht die Erde damit verseuchen, wenn dann ganz viel zusammenkommt. Also was tue ich praktisch auch meinem Körper an, wenn ich der Erde was antue? Wenn ich ein Teil von der Erde bin, dann ist die Erde auch mein Körper.
Wie siehst du, erlebst du deinen Körper? Manche Menschen sagen, der Körper ist ein Tempel, den es zu pflegen und gesund zu halten gilt.
Mhm. Ja, sehe ich schon auch so. Also ein Tempel der Seele heißt, ich sehe den vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als Instrument des Lebens. Also der wurde uns geschenkt, und um diese Erfahrung im Leben zu machen. Und der hat ja auch ganz wunderbare Möglichkeiten, nur sehr vielfältig, was der Körper alles so kann. Zudem ist dem aber auch sicher, der wurde irgendwann mal geboren, ist aufgewachsen und irgendwann vergeht er eben auch. Ja, also ist etwas, was ja eine ganz tolle Sache ist, aber bei dem schon sicher ist, dass irgendwann mal ein Ende da ist.
Ist es für dich normal, dass man sich mit dem Körper identifiziert, oder?
Nein. Also ich sag mal, es ist auch in gewisser Weise uns mitgegeben, so dieses Ich-Denken mit dem Körper oft gleichzusetzen. Aber ja, die Lehren haben mich einfach überzeugt, also die Yoga-Lehren, dass da noch mehr sein muss, also dass ich nicht auf diesen Körper beschränkt sein kann. Also für mich ist der Körper zwar jetzt in diesem Leben ein Teil von mir, aber der vergeht auch wieder, und deswegen glaube ich nicht, ich bin der Körper allein. Das ist ein Aspekt des Seins.
Und das Mehrsein als der Körper, kann man das in Worte fassen?
Das haben schon so viele Weise versucht. Also eigentlich ist es eben so schwer, glaube ich, in Worte zu fassen, weil es an sich keine Eigenschaften hat. Und doch alles in sich umschließt. Meistens ist, wenn man das in Worte zu fassen versucht, kann man das sagen, was es nicht ist. Also eben dieses ohne Grenzen, Unbegrenzte, dieses ja nicht mehr gebunden sein, oder auch, ja, manchmal, das gefällt mir nicht so gut, aber manchmal wird es eben auch beschrieben als eingeschlossen sein in dem Körper. Und irgendwie erleben wir das ja auch schon in gewisser Weise im Bewusstsein, zum Beispiel wenn man träumt, ja, wenn man dann auf einmal grenzenlose Möglichkeiten hat, zum Beispiel fliegen kann oder auf einmal von dem Ort an dem Ort ist, also so dieses nicht mehr so gebunden sein nur an die Möglichkeiten des Körpers, sondern sogar noch darüber hinaus vielleicht ganz viele Möglichkeiten haben.
Und Yoga hat also erstmal Auswirkungen auf den Körper, aber wahrscheinlich auch noch weitergehend, ne? Vielleicht kannst du erstmal beschreiben, was Yoga mit dem Körper macht.
Also seitdem ich Yoga mache, fühle ich mich auf jeden Fall flexibel und kraftvoll zugleich. Und auch so meine Energien, also ob ich mich vital fühle, da finde ich, da habe ich für mich auch Praktiken, wenn mal so Tage sind, man fühlt sich ja nicht immer auf 100%, ja, dann kann ich auch Übungen machen und dann fühle ich mich gleich besser. So, dann komme ich wieder mehr in meine Energie oder auch in meine Mitte, wenn ich mal irgendwie ein bisschen wirr bin durch verschiedene Umstände. Also wir körperlich, Geist hängt irgendwie immer so damit zusammen. Und auch emotional. Ja, und von vielen Menschen, die auch zum Yoga-Unterricht kommen, kommen ja auch Rückmeldungen. Zum Beispiel höre ich ganz oft, oh, meine Rückenschmerzen sind weg. Weil wir leben ja doch in einer Umwelt, die nicht so ganz unseren natürlichen Bedingungen entspricht. Und Büroarbeit oder auch, kann auch schon ein falsches Schuhwerk sein oder wie auch immer. Und viele Menschen leiden eben unter Rückenbeschwerden. Und das ist eigentlich schon relativ zügig, nachdem die regelmäßig zum Yoga-Unterricht kommen, dass das dann ja, auf einmal weg ist.
Regelmäßig heißt zwei-, dreimal die Woche, oder?
Ja, die meisten kommen eigentlich einmal die Woche. Es gibt ein paar, die kommen öfter, weil sie einfach so ja, das als ihr Ding entdeckt haben und da ganz drin aufgehen. Aber also einmal die Woche kommen sie zum Unterricht und nach einer Weile entdecken auch die meisten für sich, zwischendurch mal ein paar kleine Übungen zu machen oder auch eben mal am Sonntag, wenn mehr Zeit ist, mal eine ganze Yoga-Reihe für sich dann zu Hause zu machen.
Wie ist es für dich, als also nicht nur Yoga zu machen, sondern als Lehrerin? Also was ist da die Motivation? Also einfach, weil du es gerne machst und weil du was Positives in die Welt bringen möchtest? Oder?
Ja, ich sehe das schon als meine Berufung. Also das war eben damals in Indien so, da ist es heute so, oder ist eigentlich von der Tradition her auch mehr so, dass Frauen diese Körperübungen nicht machen. Und von daher habe ich da so ein bisschen am Rand von mitbekommen und mir öfter so gewünscht, auch, ich würde gern so auch Körperübungen lernen vom Yoga. Das würde mir auch Freude machen, sich gut anfühlen. Dann habe ich eben, wo ich wieder nach Deutschland kam, von Yoga Vidya gehört und konnte da eben als Mitarbeiterin dann jeden Tag auch an Yogastunden teilnehmen. Und das war einfach für mich so, ja, das ist ganz wertvoll. Also, und dann kam schon so nach einer Weile auch dieses Bedürfnis, das weitergeben zu können. Ich muss sagen, damals, ja, da fiel es mir eher schwer, so vor Menschen zu sprechen und alles. Und da hat mir Yoga auch ganz viel bei geholfen. Also so eben auch Mut innerlich zu entwickeln und ja, mich hinzustellen und die Menschen anzuleiten. Also ich fühle für mich schon, dass Yoga auch auf allen Ebenen so die Persönlichkeitsentwicklung vorantreibt.
Zu den Übungen selber, also ist es so, dass zu bestimmten Menschen bestimmte Übungen passen und zu anderen nicht so? Oder hängt das von der Phase ab oder vom Lebensalter? Oder?
Ja, also da gibt es verschiedene Aspekte. Es ist ja jetzt so, wenn wir eine Gruppenstunde haben, letztendlich sagt man dann Übungen für die ganze Gruppe an, aber ich versuche eben trotzdem immer zu schauen. Der eine, der hat vielleicht irgendwelche körperlichen Einschränkungen, wo er die Übung ein bisschen anders machen muss, damit sie für ihn passt. Andere sind vielleicht gerade an dem Tag, dass sie eher schon sehr müde sind oder dass sie sich eher auspowern wollen und dementsprechend versuche ich halt, die Menschen so anzuleiten, dass sie da auf diese innere Stimme auch hören, dass sie ihren Körper spüren und dass sie dann sich selbst entsprechend die Übung sanfter, fordernder oder auch mit Hilfsmitteln oder Varianten dort durchführen. Das ist einmal so vom Yoga-Therapeutischen her, ich habe auch die Yoga-Therapie-Ausbildung gemacht, dass dann eben eigentlich jede Übung individuell auf den Menschen abgestimmt sein sollte. Und dann gibt es auch noch vom Ayurvedischen her, dass ja auch jede Übung jeweils für den ayurvedischen Typ dann wieder ganz anders aussehen kann. Also da haben wir sehr viele Möglichkeiten, das so individuell auch an den Menschen anzupassen.
Bietest du auch Einzelsession in Yoga an? Weil es hört sich so an, als wenn das dann noch besonders gut zum Tragen kommen könnte.
Ja, also das mache ich schon. Und dann eben auch so, wenn jemand jetzt entweder ein besonderes Problem hat oder sagt, ich habe ein besonderes Ziel, wofür ich Yoga üben möchte, dann stelle ich da eine tägliche Übungsreihe zusammen und die geht man dann zusammen durch. Einfach eben, weil eine individuelle Praxis ist natürlich das, was am besten zu einem passt.
Ist es eigentlich immer noch so, dass mehr Frauen zu Yoga kommen als Männer?
Hier in Deutschland schon. Da, wo es herkommt, in Indien, ja. Genau umgekehrt.
Und wo meinst du, woran liegt das, weil Frauen einfach ihrem Körper näher sind?
Das ist bestimmt ein Aspekt. Von vielen Männern höre ich auch, oh, ich bin so steif. Und dann eben die Vorstellung, ich kann kein Yoga. Aber darum geht's ja gar nicht. Ja, also gerade wenn man so Steifigkeit im Körper spürt, dann wäre ja Yoga das, was am besten passen würde. Ja. Manchmal ist es vielleicht auch, dass Männer denken, ah, die Frauen, die sind alle so flexibel und wenn ich dann dazwischen das nicht so gut hinkriege. Wobei hier im Allgäu, muss ich schon sagen, wir waren früher ja auch in Ravensburg mit einem Yoga-Center und hier sind mehr Männer, die zum Yoga kommen. Freut mich auch.
Und das sind junge Leute oder ältere Leute? Also, oder ist das ganz gemischt? Oder?
Ja, das ist ganz gemischt. Also ich sag mal, bevorzugt ist es so in der Altersgruppe zwischen 30 und 50, aber kommen durchaus auch Jüngere, manchmal sogar eben auch Kinder in die normalen Yogastunden. Wir haben ja auch mal Kinder-Yoga angeboten, die waren natürlich auch ganz begeistert. Oder eben auch Ältere.
Gibt es in den Yogastunden auch Zeiten von Stille, also wo eben mehr Meditation passieren soll? Oder?
Meditation ist ja traditionell gesehen das, warum all diese Übungen gemacht werden. Also ein gesunder Körper ist natürlich auch was ganz Tolles, aber von dem klassischen Standpunkt gesehen ist es eigentlich nur eine Nebenwirkung oder auch etwas, was eben dazu verhilft, dass man besser meditieren kann. Aber die ganzen Körperübungen, die sind dafür erfunden worden, dass eben die Meditation besser geschehen kann. Und daher ist auf jeden Fall am Ende der Yogastunde auch immer eine kurze Sequenz von Meditation, manchmal angeleitet, manchmal still. Und auch zwischen den Übungen immer wieder dieses in sich hineinfinden, in sich hineinspüren, ein ganz wichtiger Aspekt.
Also Meditation bedeutet für dich in sich hineinspüren, in sich hineinschauen?
Nein, nicht wirklich, aber ist vielleicht ein Schritt auf dem Weg. Erstmal die Sinne nach innen zu ziehen und eben über dieses sich nach innen versenken, dann in die Stille finden.
Und Stille heißt, dass keine Gedanken da sind oder dass die Gedanken nicht beachtet werden oder?
Also, das sind alles Phasen, die geschehen. Wir gebrauchen den Begriff Meditation ja oft so einmal für den Weg. Das, was wir vielleicht dazu tun, damit wir zu dem Ziel kommen, aber eben von der Sprache her, wie es im Traditionellen gebraucht wurde, ist ja Meditation eigentlich das, wenn dann die Gedankenlehre wirklich entsteht. Nur wir gebrauchen es als auch für die Techniken, wenn wir uns hinsetzen, die erstmal vielleicht die Gedanken sammeln oder uns nicht mehr damit identifizieren, vorbeiziehen lassen. Nur das eigentliche Ziel ist ja wirklich die Gedankenlehre, was nicht so einfach ist. Ne?
Vor allen Dingen, man kann das nicht machen. Ne? Also man kann die Aufmerksamkeit auf die Lücken, wo keine Gedanken sind, vielleicht lenken. Aber wenn Gedanken kommen, aber man muss nicht an den Gedanken festhalten, die nicht weiterspinnen unbedingt. Ne?
Ja, das sind alles, sag ich mal, die Schritte, die man auch dann nach und nach immer mehr ausbauen kann. Ich sag mal, die Hoffnung ist schon auch da. Ich habe es auch noch nicht erreicht, aber dass wirklich eben mal dieser Flow entsteht, wo man dann in dieser Gedankenlehre eben dieses Vollkommene auch erfassen kann.
Aber Flow kann auch irgendwie mit Gedanken sein. Also erlebe ich so, wenn ich zum Beispiel in der Arbeit bin und es passiert einfach so durch mich. Ich habe das Gefühl, ich mache nicht mehr, sondern es passiert einfach. Aber da können auch Gedanken drin vorkommen.
Ja, ich habe jetzt mit dem Begriff so auf die Stufe, wie wir sie eben aus den klassischen Schriften her kennen, also wo Dhyana wirklich entsteht, wo dann diese Gedankenstille ganz von selbst fließt. Also es geht ja eben nicht mit ich will jetzt und irgendwelcher Anstrengung dahin, sondern ja, wenn es geschieht, so wie der Schlaf geschieht.
Und ist dann automatisch immer Bliss da? Also ist das irgendwie immer angenehm oder?
Ich glaube, wenn man den Punkt erreicht hat, denke ich schon. Also ich sehe mich eher noch an der Stufe, wo eben diese Lücken, wie du auch sagtest, so da sind oder wo eben das Bestreben dahin ist, die Gedanken loslassen zu können, also die Sammlung, die Konzentration, also wirklich so diesen Punkt, wo einfach nur noch die Stille da ist und eben auch eine Zeit lang bleibt, den habe ich noch nicht erreicht. Ich bemühe mich drum. Vielleicht muss ich das Bemühen mal mehr und mehr loslassen können.
Ja, es passiert oder es passiert nicht. Erlebst du Dankbarkeit in deinem Leben?
Ja, also ich bin gerade so am Überlegen, Dankbarkeit innen, Dankbarkeit außen. Also da habe ich verschiedene Momente, wo Dankbarkeit einfach da ist, ob sie jetzt eben in mir ist oder wo auch Dankbarkeit von außen kommt. Ja. Eigentlich wünsche ich mir, jeden Augenblick in dieser Dankbarkeit erleben zu können. Manchmal schieben sich so andere Gefühle und Gedanken davor und dann irgendwann bemerke ich es wieder. Eigentlich ist der Augenblick viel zu kostbar, um sich Sorgen zu machen, um Dinge zu planen, die dann doch ganz anders wären. Ja.
Du hast gerade Gefühle erwähnt. Empfiehlst du Menschen auch, also gibst du Empfehlungen auch in Bezug auf Gefühle, zum Beispiel sie eben wirklich zu fühlen oder zu Ende zu fühlen oder?
Ja, das versuche ich in den Yogastunden einfach, dass jeder sich den Raum nehmen kann, mit all dem da zu sein, was sich zeigen möchte. Also Die Asanas, die wir üben, die wirken auch auf die emotionale Ebene. Und da erlebe ich eben auch ganz oft, ob in mir oder bei anderen Menschen, dass Gefühle, die entweder erstmal so weggedrängt wurden, dass die dann ihren Raum da finden können, dass vielleicht auch mal Tränen kommen oder dass mal einfach von innen heraus ein Lachen, ein Strahlen kommt. Und zum anderen eben auch, dass Themen, die so schon länger im Verborgenen sind, dass die sich mehr und mehr wieder an die Oberfläche arbeiten, um ja erlöst zu werden.
Und erlöst werden sie dadurch, dass sie bewusst werden und Gefühle bewusst gefühlt werden, oder?
Ja, dass sie Raum bekommen, dass sie sein dürfen. Also ich glaube, so wie man, wie viele so sich angstvoll vorstellen, oh, was mag da kommen, wenn ich dem jetzt Raum gebe und wenn ich mir das erlaube. So großartig muss das gar nicht sein, sondern Gefühle sind ja auch sehr, sehr fließend, sehr wechselnd. Also wenn sie ihren Raum bekommen, dann sind sie da, aber man geht darin nicht unter, sondern sie dürfen sich ausdrücken und dann ist schon wieder das nächste Gefühl da sozusagen.
Ja, es gibt ja auch ein Gefühl, das halte ich nicht aus oder das schaffe ich nicht, aber das ist eben auch nur ein Gefühl. Ne? Also am Gefühle fühlen ist eigentlich noch keiner gestorben, oder? Selbst wenn man das Gefühl dabei hätte.
Mhm. Ja, oft ist die Angst davor viel größer, wobei sie ja auch ein Gefühl ist, als wenn es dann einfach da sein darf.
Ich weiß nicht, ob du da schon Gedanken drüber gemacht hast, aber womit fühlt man Gefühle?
Also ich sag mal, das ist so in der yogischen Lehre ja auch beschrieben. Da haben wir so die Vorstellung von den drei Körper und den fünf Füllen. Und man macht sich da praktisch ein Bild von. Ne? Auf der feinstofflichen Ebene haben wir dort die Manomaya Kosha, das ist die emotionelle Hülle, die dann eben diese, den Ausdruck der Gefühle in den Körper gibt, würde ich sagen, weil wahrnehmen tut man sie ja oft auf der körperlichen Ebene auch, aber auch die Gedanken werden dadurch beeinflusst. Also es hängt ja letztendlich alles zusammen. Kann man das irgendwo festmachen, wo die Gefühle sind?
Ja, ich habe mal jemand sagen gehört, der hat gesagt, man fühlt es im spirituellen Herzen. Und dann gibt es eben auch die verschiedenen Meinungen. Es gibt auch Menschen, die sagen, Gefühle fühlt man im Körper. Und andere sagen wiederum, nur wenn Gefühle nicht gefühlt werden, dann gibt das körperliche Symptome, also Verengungen zum Beispiel.
Ja, und wenn man so Schmetterlinge im Bauch fühlt, sind ja auch, wo man sich eigentlich drüber freut, die ja, man klar. gerne zulässt. Und, aber die würd ich bezeichnen auch als auf der Körperebene spürbar. Also ich glaube irgendwie, wir sind ja ein Ganzes und dass alle Ebenen auch miteinander zusammenhängen. Wenn man es jetzt eben für sich als Bild darstellen möchte, dann finde ich dieses yogische Bild schon sehr einleuchtend, wo gesagt wird, dass es eben auch eine Hülle ist auf der feinstofflichen Ebene, auf der sich praktisch diese feinen Schwingungen dort auch, wo die repräsentativ sind und dann eben sowohl auf die spirituelle Ebene, also die noch feinere Ebene, hinschwingen, wie auch auf die grobere, auf die Körperebene schwingen.
Kann man sich das irgendwie wie eine Aura vorstellen, oder?
Ja, es gibt ja im Menschen auch die, so die Aura sehen können. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass das eben auch dann diese Umhüllungen dort auch gesehen werden können. Aber kann ich nicht wirklich Garantie geben.
Ich möchte dich noch zu Indien befragen. Ich bin früher auch viel in Indien gewesen, aber jetzt schon 15 Jahre fast nicht mehr. Und ich habe es immer so erlebt, dass es eine besondere Atmosphäre war. Also für mich war es immer so eine Art nach Hause kommen und mich sehr wohl fühlen. Einfach nur die Atmosphäre da, weil die auch irgendwie anders ist als hier im Westen. Also ich habe es so erlebt und ich weiß auch von anderen. Wie war das für dich?
Also, dass da eine besondere Atmosphäre ist, finde ich auf jeden Fall auch. Sie ist vielleicht sehr ursprünglich und man hat an verschiedenen Orten in Indien, glaube ich, gut die Gelegenheit, noch sehr naturverbunden zu leben. Also zumindest war das bei uns damals so. Und eben durch diese Naturverbundenheit erlebt man sich vielleicht auch ganz anders, als wenn man so eben durch Haus und im Winter Schuhe und also doch mehr abgetrennt ist. Also wir haben da in Höhlen gelebt und bin halt die ganze Zeit barfuß gegangen und meistens hat man ja auch draußen gelebt, kann man sagen, und die Tiere, die kamen halt bis zum Haus. Also ich habe mich da mehr eingebunden in die Natur gefühlt.
Und wie ist die Zeit zu Ende gegangen? Hast du es einfach, ja.
Ja, das hat dann auch, ich glaube, der kulturelle Unterschied, der war dann in unserer Beziehung doch so, dass er nach und nach, also ich habe mich erstmal so ganz ins indische Leben hineingestürzt und habe dort eben auch lange als wie eine indische Hausfrau dann eben am Tempel gelebt. Und irgendwann war mir das auch zu abgeschieden, also im Kontakt zu anderen Menschen. Und ja, mit so einer inneren Wahrnehmung verbunden, irgendwie bin ich doch keine Inderin. Und da kamen dann eher wieder die Teile, die ich von meiner deutschen Erziehung und meinem deutschen Aufwachsen hatte, die wollten wieder mehr Raum bekommen. Und das hat nicht gut zusammengepasst.
Welche Sprache hast du da gesprochen?
Auch Hindi.
Hast du gelernt? Sprichst du Hindi?
Toller, toller. Ja, also jetzt schon lange nicht mehr, aber ein bisschen könnte ich mich schon noch unterhalten.
Ja, und jetzt bist du hier im Allgäu, auch ein sehr schöner Platz, eine sehr schöne Natur. Ja. Allerdings mit einem langen Winter. Aber ihr habt ja hier auch ein sehr schönes Haus, ein sehr gemütliches und auch in der Natur gelegen und mit herrlichem Ausblick. Und, magst du noch ein bisschen über eure Angebote sprechen hier?
Also das Haus, das haben wir eben gewählt, weil wir damals aus der Situation heraus, dass wir ein Yoga-Center hatten, wo wir eben Yoga-Stunden und Ausbildung angeboten haben, so das Bedürfnis hatten, Menschen auch Unterkunft zu bieten und dann auch kompaktere Angebote anzubieten, wie zum Beispiel Kuren oder auch Yoga-Wochenenden mit Massagen und mit Verpflegung. Und ja, das bietet eben einfach nur ein Yoga-Raum nicht. Und daher haben wir dieses Haus auch ausgesucht, eben mit Unterbringungsmöglichkeiten, mit Möglichkeit auch in die Natur zu gehen mit Yoga. Wir haben ja draußen auch eine Yoga-Plattform im Garten oder machen Yoga-Wanderungen in die Natur und einfach das kombinieren zu können.
Yoga-Wanderungen, heißt das, dass da auch bestimmte Übungen gemacht werden an genau. bestimmten Stellen?
Also die Wanderungen, die haben ein Thema. Und ich schaue mir dann halt vorher an, wo können wir gut Übungen machen, die zu dem Thema passen und dementsprechend, also sind immer Etappen, dann wieder Denkanstöße, Übungen, dass man einfach den Weg nicht nur um die Natur zu sehen geht, sondern sich mit der Natur verbindend den Weg geht.
Ja, also hier bietet ihr auch Wochenenden an und längere Veranstaltungen, ja?
Wir sind ja nur zu zweit. Von daher sind so ganze Wochen, wäre uns einfach zu viel. Also, man kann hier natürlich wochenweise wohnen und dann auch in der Woche biete ich ja auch Yogastunden an. Aber so jetzt ein Kompaktangebot mit Verpflegung und allem, das machen wir wochenendweise.
Und die sind dann, ist das dann eine unterschiedliche Arten von Yoga oder unter euch bestimmten Aspekten? Oder?
Ja, schon unterschiedliche Arten. Manchmal kommen auch von externen Lehrer oder Lehrerinnen und bieten was an. Und sonst eben die verschiedensten Yoga-Stile auch, sage ich mal, wo ich was mit anfangen kann, gebe ich auch selber weiter. Also wo ich denke, die tun dem Menschen gut und da kann man neue Inspiration gewinnen oder kann neue Eindrücke für sich gewinnen.
Ja. Auch Gruppen für bestimmte Ziel, Wochenenden für bestimmte Zielgruppen oder?
Ja, das machen wir eher nicht, weil sag mal, man möchte auch so nicht unbedingt jemanden ausschließen. Also für bestimmte Zielsetzung würde ich eher sagen, ob man jetzt die Faszien trainieren möchte oder ob man Ayurveda mit Yoga verbinden möchte oder ob man mehr in die Natur möchte, mehr Meditation, mehr schweigende Wochenenden verbringen möchte.
Faszien, Yoga habe ich gelesen auch. Kannst du das ein bisschen erklären?
Also das ist ja ein recht neuer Trend, von dem her, dass bisher immer die Faszien eher als unbedeutend gegolten haben und man jetzt eben feststellt, dass Faszien eine sehr bedeutende Rolle im Körper haben, besonders so fürs Wohlbefinden. Also wie nehme ich mich in meinen Körper wahr? Bin ich da eher sehr fest und sehr ungelenk oder auch überhaupt der Spürsinn, wie ich die Lage meines Körpers wahrnehme oder ob ich Schmerzen empfinde. All das entdeckt man inzwischen, dass das wohl von den Faszien her ausgeht. Und die Faszien, die müssen eben auch gut erhalten bleiben. Also da muss man was für tun, damit die sich wohlfühlen.
Ist das Bindegewebe oder?
Das ist Bindegewebe unter anderem. Also man hat das inzwischen neu definiert, dass eben Bindegewebe sowohl als auch die Bänder, die Gelenkkapseln, die Sehnen, all das wird inzwischen zu den Faszien gezählt. Weil das auch alles zusammenhängt und daher logisch ist, das auch als ein Netzwerk zu sehen.
Und da gibt es bestimmte Übungen für und
Also Übungen, die
also
dann...
Yoga-Übungen.
Also wir kombinieren das mit Yoga. Es gibt das Faszientraining. Das ist so ausgerichtet, dass es die Fasziengewebe besonders anspricht. Und dies kombiniert mit den Yoga-Übungen ist dann nochmal ein sehr umfassendes Training, was eben nicht nur die Faszien, sondern dann eben auch die Gelenke und die Muskeln mit einbezieht. Weil Menschen haben ja heutzutage häufig nicht viel Zeit oder denken, sie haben nicht viel Zeit. Und von daher ist es für viele Menschen auch wichtig, dass wenn sie etwas für ihren Körper tun, dass sie dann auch ein effektives Training haben, wo sie eben die verschiedensten Aspekte ansprechen können. Und Yoga soll ja jetzt nicht nur auf der Körperebene wirken, deswegen versuchen wir da auch, dass wir einerseits dem Körper eben was Gutes tun, aber andererseits auch die geistig-spirituelle Ebene mit einfließt, damit man die nicht bei all dem Körpertraining dann vergisst.
Und die Ernährung ist vielleicht dann noch entsprechend, oder ihr bietet ja hier vegetarisches Essen an, mhm. Und kann man sagen, ihr habt eine ayurvedische Küche, oder da gibt es wieder spezielle Kurse für?
Also es gibt ja die ayurvedische Küche, es gibt die yogische Küche und die vegetarische, und das versuchen wir praktisch auch zu kombinieren. Ayurvedisch, da versteht man ja jetzt nicht nur indische Küche darunter. Ne? Also man kann die ayurvedischen Grundrichtlinien auch auf zum Beispiel italienische, mediterrane oder auch bei einer Pizza noch mit anwenden. Von daher ist die Küche abwechslungsreich, aber unter diesen Grundprinzipien des Ayurveda dann zubereitet. Ja.
Kannst du was sagen über die Grundprinzipien, oder ist das wieder ein anderes Riesenthema?
Ist natürlich ein Riesenthema, aber so gesehen ist da einfach ganz kurz gefasst, wir haben ja verschiedene Geschmacksrichtungen. Und damit man sich einmal eben von einem Essen befriedigt fühlt, ist es gut, all die Geschmacksrichtungen auch in einer Mahlzeit dabei zu haben. Und dann sollte ein Essen auch ausgewogen sein von den Elementen her. Also, dass es nicht zu trocken ist oder dass es auch fettiger Anteile mit dabei hat, dass es nährend ist. All das umfasst auch die ayurvedische Lehre. Wenn man jetzt so speziell therapeutisch ayurvedisch kochen würde, dann würde man eben wieder schauen, wie ist der Typ des Menschen. Also da wäre auch wieder eine individuelle Küche zu bevorzugen. Wenn man damit eben zum Beispiel einen ungesunden Zustand wieder zur Gesundheit heilen möchte. Also, dass man da die Balance wiederherstellt.
Ich glaube, ihr bietet auch ayurvedisches Kochen an, ne? Also Abend oder?
Also, wir haben Kochkurse zum ayurvedischen Kochen, oder wenn wir diese Wochenenden anbieten, dann gibt es auch ayurvedische Küche. Oder bei den Kuren. Wir haben aber nicht jeden Tag warme Küche, sondern Frühstück, weil, wie gesagt, zu zweit muss man sehen, was man alles schafft.
Klar. Und ihr bietet sogar eine Ausbildung zum Yogalehrer an, ne? Also, oder du bietest sie an.
Ja, also das ist in Zusammenarbeit mit Yoga Vidya. Ich bin ja auch, kann man sagen, wie ein Kooperationscenter von Yoga Vidya, dem Verein, der überall in Deutschland so seine Standorte hat. Und da bieten wir die Zwei-Jahres-Ausbildung an, wo dann auch verschiedene Anteile dann in den Seminarhäusern von Yoga Vidya sind. Also das ist so ein ein Kurs, der wöchentlich stattfindet und wo dann auch mal intensivere Teile mit Wochenenden hier im Haus und dann auch Intensivwoche in den Seminarhäusern vom Verein sind. Also sehr umfassende Ausbildung, wo dann vor allen Dingen auch die klassischen spirituellen Anteile vom Yoga sehr tiefgehend vermittelt werden.
Und gibt es danach eine Prüfung? Oder?
Ja.
Ja, schon.
Auch umfassende Prüfung, weil wir wollen ja auch kompetente Yoga-Lehrerinnen und Lehrer dann.
Aber dann hat man quasi diese Ausbildung und kann selber eben auch Yoga lehren. Ne?
Genau. Das, also man hat eben, dass man das weitergeben kann. Aber zum anderen, also viele, die die Ausbildung beginnen, die kommen und sagen erstmal, ich mache das für mich. Und dafür steht die Ausbildung eigentlich auch, dass man selber diese Entwicklung der Persönlichkeit eben über die intensiven und dann auch eben später fortgeschrittenen Yoga-Praktiken dann für sich erfahren kann.
Ja, ich habe auch gelesen, das fand ich ganz geschickt, dass man da nicht irgendwie direkt zu Anfang eine Riesensumme zahlen muss, sondern dass man das quasi als Monatsbeitrag zahlt. Ja, ne?
Ja, das wäre schon für viele dann wahrscheinlich nicht möglich, wenn man gleich alles auf einmal zahlen müsste. Und von daher ist das so geregelt, monatlicher Beitrag.
Und dann bietet ihr auch, also ihr bietet auch einfach nur euer Haus als, also für jemand, der Urlaub machen will, der hier wohnen möchte, eine bestimmte Zeit lang oder ein Wochenende oder ein paar Tage. Mhm. Also ihr vermietet quasi die Zimmer auch, so?
Ja, man könnte sagen Bed and Breakfast, aha, also Frühstückspension. Und hier ist ja eine ganz tolle Wandergegend auch. Im Winter haben wir hier auch besonders, vor allen Dingen Langlauf, also direkt vor der Tür. Man kann natürlich auch weiter in die Berge zum Abfahrt Skifahren. Aber von daher bietet sich das an, dass eben auch viele Urlaubsgäste kommen. Und wir sind wirklich ein vegetarisches Haus. Das heißt, auch wenn eben Menschen, wir haben teilweise Küchen in den Zimmern, also die sollten auch Veggie-Küchen bleiben. So, und das versuchen wir eigentlich so zu übermitteln, dass eben auch Menschen, die jetzt vielleicht keinen Bezug so zu den Yoga-Praktiken haben, dass einfach der Vegetarismus, den ich sehr wichtig finde, auch für die Welt, dass der immer mehr bekannt wird, auch die Möglichkeiten, die es da gibt. Und wir hatten schon oft dass Menschen erstmal so, oh, Frühstück vegetarisch, und sich dann aber mal drauf eingelassen haben und die haben dann nachher auch nichts vermisst. Ja, das ist auch schön, wenn sie es mal so erleben können. Oder auch bei den, wenn wir dann Kurse haben, wo Abendessen und so weiter ist, waren eigentlich auch die immer begeistert, die sonst vielleicht Fleisch essen. Ja.
Und ihr bietet euren Gruppenraum auch für anderen Menschen, stellt es zur Verfügung, die gerne Gruppen oder Kurse machen. Ne?
Also man kann sich hier mit Gruppen einmieten, kann dann auch eben dazu die Verpflegung buchen. Wenn es, sag ich mal, auch so unsere Ausrichtung entspricht, wenn jetzt jemand Party machen möchte oder irgendwelche extremistischen Aktivitäten machen möchte, dann ist das nicht das richtige Haus. Aber wenn so in einer verbindenden Weise oder naturverbundener Weise dort Gruppen geleitet werden möchte, dann kann man das hier im Haus.
Okay. Du hast eben Skifahren und Langlauf erwähnt, ist hier eine sehr lange Wintersaison. Von wann bis wann geht die ungefähr?
Also heutzutage kann man ja nicht mehr wirklich fest was sagen. Häufig ist, dass eben um die Weihnachtszeit dann auch ein sicherer Schneefall beginnt und der zieht sich dann oft schon bis in den April rein. Also da kann man oft meistens mit rechnen, dass dann hier die Loipen auch gespurt sind und da haben wir es eben gut. Also wir gehen auch manchmal einfach in der Mittagspause mal eben auf die Loipe, weil die beginnt gleich hinterm Garten. Und da gibt es wirklich hunderte von Kilometern langen Netz. Also man könnte von hier bis Oberstdorf durchgehen, kann man über die Loipe dann Langlauf fahren. Ist schon tolle Sache, nur da muss man natürlich dann auch Zeit haben, so wie die Urlauber dann.
Klar, Zeit und Konditionen. Aber es gibt ja auch Kraft, ne? Wenn man dann, denke ich mir, so in der Mittagspause oder in der Pause überhaupt mal in die Natur geht und frisch atmet und den Körper auflädt irgendwie.
Ja, also allein schon in den Garten zu gehen und auch wenn es Gartenarbeit ist, das ist immer sehr bereichernd.
Gut, hast du noch ein Thema, über das du sprechen möchtest?
Ja, vielleicht so zusammenfassend nochmal, das Yoga sehen für mich, den Yoga ins Leben bringen und auch so, wenn man Yoga übermittelt, dass man da diesen Weg zum Heilwerden dem Menschen auch weitergeben mag. So, dass man diese heilende Wirkung, egal ob auf der Körperebene, auf die Gefühlsebene oder auch auf die Seele dort mit dem Yoga-Unterricht in die Welt geben kann. Und würde ich mir wünschen, dass Yoga, wenn er auch in Deutschland unterrichtet wird, dass er einfach diese Ebene mitgibt an den Menschen. Weil ich das ganz wichtig finde, dass das zum Yoga dazu gehört und nicht einfach nur Körperübungen sind.
Ich habe doch noch eine Frage. Mhm. Du hast fast ein bisschen bedauernd gesagt, ihr seid zu zweit hier nur. Mhm. Heißt das, ihr würdet hier noch jemand mit dazu nehmen, der mit euch hier das macht, oder?
Ja, die Bedingungen drumherum, ich meine, die sind nicht so einfach. Also wenn man jetzt sagt, jemand anstellen, dann muss natürlich auch die Mittel dazu sein. Und wenn noch jemand hier leben sollte, dann muss auch der Raum dazu sein. Hier wird praktisch jedes Zimmer als Pensionszimmer genutzt und von daher ist das nicht ganz so einfach. So zeitweise, dass mal tageweise jemand als Mithelfer dazukommt, das ist schon schön. Also da sind auch die Ressourcen da, aber eben zum Zusammenleben fehlt hier leider der Raum.
Ah ja, okay. Gut, dann danke ich dir für das Interview.
Ja, ich danke dir auch. Und ja, habe mich gefreut, dass ich einfach mal was in die Welt hinausschicken kann jetzt.
Ja, schön.
Om Shanti.